Das Thema lautet heute: Gib niemals auf. Drei Worte. Dann wäre das schon fertig. Genau. Ich habe mir gedacht, den Predigttext, ich suche mal in dem Hebräerbrief, und da bin ich fündig geworden, im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 39, und die wollte ich mal lesen. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Und da steht Folgendes: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Das ist eine ganz starke Aussage im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ja geschrieben, und es ist bis heute nicht ganz geklärt, wer dieser Autor ist von diesem Hebräerbrief. An manchen Stellen klingt er so wie Paulus, weil er wird im 13. Kapitel wird einmal der Timotheus erwähnt. Das war ja dieser geistliche Sohn von Paulus, oder vielleicht war es auch Barnabas. Letztendlich ist es aber egal, wer ihn geschrieben hat. Er redet mit göttlicher Autorität, dieser Brief, und ist Gottes Wort. Da wird hier dieses königliche Priestertum beschrieben von Christus, unserem hohen Priester. Und die Worte "haltet fest und schreitet vorwärts zur Reife" kommen ganz oft vor. Das Wort "höher und besser" kommt vor. Höher ist Christus als die Engel, als Mose, als sonst irgendwelche Propheten. Besser ist der neue Bund gegenüber dem alten Bund, gegenüber dem Alten Testament. Das sind diese Schlüsselworte vom Hebräerbrief. Und Christus verwendet sich für uns. Er ist unser hoher Priester. Kommt im Kapitel 7, Vers 25 diese Aussage: Er ist vor dem Thron des Vaters und er bittet für uns. Er kann die für immer selig machen, die zu ihm kommen. Und er verwendet sich für uns. Das ist sein Dienst jetzt im Moment. Er sitzt beim Vater und verwendet sich für uns. Das ist großartig. Jesus tritt für uns ein. Ja, er bittet für uns jeden Tag neu. Ja, und das heutige Thema ist eigentlich aktueller denn je. Es heißt ja, aufgeben ist so ein Schlagwort. Wie viele Menschen geben heutzutage auf in ihren Bemühungen, wo sie auch immer stehen? Wenn ich von mir selber sprechen kann, war es ja so, dass ich vor circa 40 Jahren in die Pfalz kam. Das war 1980. Ich war vorher in Augsburg in der Versicherungsgesellschaft tätig als Sachbearbeiter, und ich wollte mich verbessern und habe mich beworben und bin dann schlussendlich nach Ludwigshafen gekommen, habe da hier eine Abteilungsleiterstelle bekommen, und das war für mich, ja, es war schön, es war ein beruflicher Weiterentwicklungsgang für mich. Und aber es war sehr, sehr schwierig. Ich war da 9 Monate, habe ich da gewohnt in Ludwigshafen in einem Zimmer und hin und her gefahren mit dem Zug. Und Freitag war es Schluss, dann am Montag wieder hin und immer so. Und das 9 Monate. Und jedes Mal, wenn meine Tochter oder die älteste Tochter war ja schon 5 Jahre damals, und als wir dann immer zum Bahnhof, sie hat immer so geweint und es hat mich so berührt. Und ich habe mir gedacht, was machst du eigentlich? Nur um da eine bessere Stelle zu bekommen? nimmst du das in Kauf? Und ja, mir war es eigentlich sehr, sehr schwer, diese Zeit. Und ich war froh, als es vorbei war, als wir dann umgezogen sind. Und ja, dann waren wir in Freinsheim gewohnt und es war dann also schon schön. Aber die Zeit, die 9 Monate, die sind mir sehr nahe gegangen. Und ich habe oft gedacht, ich kann das nicht mehr machen. Ich werfe es hin, ich gebe auf. In der Pfalz sagt man so, den Bettel hinwerfen. Kennt ihr das Wort? Und ja, aber Gott hat es doch so wunderbar geführt. Wir haben in der Pfalz Jesus kennengelernt. Ja, und das war irgendwo der Weg. Und wir sind ja schon auserwählt vor Beginn, also vor Grundlegung der Welt. Und er hat einen wunderbaren Plan. Auch wenn wir noch weit weg waren, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben und hat sich für uns ja so erniedrigt. Und ja, wir haben es noch nicht erfasst, aber wenn wir es dann erfassen, um wie viel mehr werden wir durch seine Gnade überfließend gesegnet. Und es ist so, so schön, ja, zum lebendigen Glauben zu finden und ja, das zurückzulassen. Und so haben wir dann doch, ja, kann man sagen, Gott führt alle Dinge zum Guten. Das haben wir wirklich erlebt. Jetzt finden wir im Wort Gottes viele Beispiele von Persönlichkeiten, die nicht aufgaben und auch einige, die ihren Lauf nicht vollendeten. Im 1. Mose Kapitel 6 bis 10 wird uns von Noah berichtet. Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Er war ein gerechter Mann, untadelig, und er lebte mit Gott. Lebst du mit Gott? Das ist die höchste Auszeichnung, die jemand bekommt. Er ist mit Gott verwurzelt, er lebt in Gott und mit ihm. Er baut in einem Zeitraum von 100 Jahren eine Arche. Und letztendlich mit seiner Familie hat er darin diese Sintflut überlebt, weil Regen war ja zu der Zeit Noahs eine Rarität und die Menschen spotteten über ihn und nannten ihn einen Spinner, dass er 100 Jahre lang diese Arche gebaut hat. Und er war bestimmt einige Male an den Punkt gekommen, aufzugeben und zu sagen, ah, das kommt vielleicht doch nicht, er hat innerlich vielleicht gezweifelt oder mache ich weiter, mache ich nicht weiter, gebe ich auf, gebe ich nicht auf. Aber Gott sei Dank, er hat nicht aufgegeben, er hat es vollendet und wurde gerettet und ja, ist eigentlich uns ein großes Vorbild. Dann die Geschichte mit Josef, ich habe sie auch schon ein paar Mal erwähnt. Josef war ein ganz integrer Mann Gottes und er war im Gefängnis 10 Jahre. Zu Unrecht. Und er hätte auch sagen können, ich gebe auf, Gott hat mich verlassen, ich sehe keine Chance mehr. 10 Jahre, nicht 10 Tage, das ist eine Wahnsinnszeit. Und in einem Gefängnis, das wir mit unseren Vorstellungen gar nicht begreifen, was das damals war, gegenüber heutzutage die Gefängnisse, ein Riesenunterschied. Aber er warf sein Vertrauen nicht weg und wurde über die Maßen belohnt. Er wurde der zweithöchste Mann in Ägypten, unvorstellbar für ihn während dieser Gefängniszeit. Aber Gott belohnt Treue. Gottes Gnade hat keine Grenzen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ja, diese Gnade ist unvorstellbar. Und viele Menschen fangen gut an, aber sie hören nicht gut auf. Wir kennen die Geschichte von der großen Befreiung der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten. Wenn wir uns vorstellen, über 1 Million Menschen sind aus Ägypten ausgezogen. Und jeder Einzelne hat von ihnen mal gut angefangen und den Lauf begonnen. Jedoch die Ziellinie, wenn man so will, war in Kanaan. Und gerade einmal 2 haben es geschafft. Das ist keine gute Erfolgsquote. 2 aus 1 Million Menschen haben es geschafft, Josua und Kaleb. Selbst Mose hat es nicht geschafft und ist in der Wüste gestorben. Wohlgemerkt die Generation, die ursprünglich aus Ägypten ausgezogen war. Zwei Stück haben es geschafft. Ja. Und als Lot, der Neffe Abrahams, aus Sodom mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern floh, weil der Herr Feuer und Schwefel auf diese Stadt regnen ließ, wegen diesen Dingen, die da Verderbtheit, ja, Schande, sexuelle Verirrungen. Diese Stadt war ja durch ein richtiger Sündenpfuhl und Gott hat nimmer länger zugeschaut und hat dem Lot durch die beiden Engel Anweisung gegeben: Rettet euer Leben und schaut nicht zurück. Bleibt nicht stehen. Aber wir kennen die Geschichte: Lots Frau blieb stehen und sah hinter sich und wurde zur Salzsäule. Nicht immer endet eine Aufgabe so dramatisch, aber sie hat immer Konsequenzen für den, der aufgibt. Hast du auch mal zurückgeguckt und gedacht, ja, ich kehre lieber um, als weiterzugehen? Wir kommen alle an diesen Punkt immer wieder. Und dann gilt es, wie Paulus es sagt: Ich vergesse, was da hinten liegt, strecke mich aus nach dem, was vorne liegt, und laufe diesen Lauf, strecke mich aus nach diesem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das Ziel, nicht zurückzuschauen, vorwärts zu gehen, mit ihm die Fußstapfen Jesu zu sehen, ihm zu folgen. Auch wenn wir diese Lieder singen, ja, alle Augen auf ihn, ausgerichtet sein auf ihn, nur ihn zu sehen. Und da vergisst du alles um dich herum und bist mit ihm in dieser Gemeinschaft. Das ist etwas Wunderbares, was nur Kinder Gottes erleben dürfen. Und es ist so ein Vorrecht, weil wenn man so unterscheiden kann, Gebet ist ja so etwas, betrifft uns untereinander, wir beten zwar, und das sind unsere persönlichen Dinge, und dann ist die Anbetung und der Lobpreis noch eine Steigerung. Lobpreis beschreibt die wunderbaren Taten Gottes und rühmt seine Herrlichkeit, und Anbetung beschäftigt sich nur mit ihm selber. Wir schauen nur auf ihn, wir haben nur mit ihm Gemeinschaft, und wir ehren und wir preisen, wir rühmen seine Stärke und seine Macht. Und diese geöffneten Augen des Herzens, die sind erleuchtet durch den Geist, und du siehst den Vater in seiner Schönheit und auf diesem Thron der Gnade. Ja, und lass dich einfach mit hineinnehmen, wenn du hier im Lobpreis bist. Ja, vergiss alles um dich herum und schau auf ihn. Vergiss wirklich, ja, alles, was dich irgendwo noch beschwert. Und du wirst eine ganz neue Qualität und eine ganz neue Dimension des Lobpreises erleben und dieser Anbetung, weil es ist wirklich unsere höchste Berufung. Das werden wir in der Ewigkeit, ja, mit Freuden tun, und hier üben wir das ein und sind einfach auf diesem Weg. Die Reihe derer, die Aufgaben im Alten Testament, könnte man noch weiter fortsetzen. Und auch im Neuen Testament finden wir zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, eine Aussage von Paulus, die uns nachdenklich stimmen sollte. Hier steht: Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas hat seinen Lauf mal gut begonnen. Er wird im Kolosserbrief und im Philemonbrief erwähnt als Mitarbeiter von Paulus, der sich den Grüßen des Paulus damals anschließt. Was waren wohl die Gründe, warum er Paulus verlassen hat? Ja, ist ja noch viel schlimmer. Er hat ja wahrscheinlich Jesus verlassen. Weil wenn wir einen Menschen verlassen, das ist ja, ja, das ist doch nicht so tragisch, aber wenn wir ihn verlassen, dann sind wir auf einem ganz schlechten Weg. Und das Wort sagt uns, dass ihm die Dinge dieser Welt wichtiger geworden waren als das Trachten nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit. Wie tragisch, wenn jemand so endet, der doch gut begonnen hat mit seinem Glaubenslauf. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, so viele Pastoren haben gut begonnen und sind irgendwann mal, ja, haben einen Burnout, sind ausgebrannt oder erliegen Versuchungen, Macht, Geld, Sexualität sind ja Gründe, die auch solche Menschen zum Straucheln bringen. Und es ist tragisch, wenn wir immer so lesen von manchen, ja, geistlichen Leitern und Pastoren, die in Sünde gefallen sind, aufgegeben haben. Wie tragisch. Und es sollte uns immer wieder neu zu denken geben und wirklich, ja, dran zu bleiben und weiterzugehen. Der Widersacher tut ja sein Werk, er verführt die Menschen, er täuscht sie und versucht immer wieder Zweifel zu streuen. Und dem sollen wir widerstehen, standhaft im Glauben. Ich komme später nochmal darauf. Und wenn jetzt jemand meint, wo er gerade steht, und er steht fest, dann sehe er zu, dass er nicht falle, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Dass wir nicht stolz und überheblich werden und vielleicht dann sagen, ach, das wird mir nie passieren. Dann sind wir auf dem schlechten Weg, weil ja keiner ist gefeit und keiner kann sagen, er ist da, er steht immer über diesen Dingen. Weil wir haben diese Vollkommenheit dem Zustand nach noch nicht erreicht. Wir sind der Stellung nach vollkommen durch das Blut Jesu. Aber die Schrift gibt so, dass die Vollkommenheit in diesem Leben nicht erreicht wird. Die wird erreicht werden, wenn wir umgestaltet werden in das Bild Jesu. Dann sind wir vollkommen. Aber hier sind wir immer in dieser Gefahr und immer in dieser Herausforderung hinzufallen. Aber wir haben Jesus, er hält uns. Und wenn wir auf ihn vertrauen, er richtet uns wieder auf und sagt, komm, geh weiter mit mir, es lohnt sich. Und wenn Jesus selber in allen Punkten so versucht war wie wir, dann gab es auch in seinem Leben, er war ja Mensch, so wie wir, es gab Zeiten, in denen er auch das Gefühl hatte, vielleicht den Weg nicht weiterzugehen. Wenn wir denken, in seiner Kindheit hatte er vielleicht Gerüchte gehört, dass er unehelich war, dann wurde er 40 Tage von Satan selber versucht, 40 Tage, eine Wahnsinnszeit, zu widerstehen. Und er war von denen, zu denen er gekommen war, um sie zu retten, verstoßen worden. Er wurde von den religiösen Menschen seiner Zeit verachtet und schließlich der entsetzlichsten Geißelung und Kreuzigung ausgesetzt, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und trotzdem gab er niemals auf, und das ist so großartig, Jesus ist Sieger, er hat nie aufgegeben, er blieb fest, unerschütterlich und alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Kannst du das auch von dir sagen, dass du überreich bist in dem Werk des Herrn und strebst danach, mit seiner Gnade diesen Lauf zu vollenden, weil wir stehen alle hier durch die Gnade. Ohne die Gnade werden wir alle verloren und alle werden alle hingefallen und keiner könnte mehr aufstehen. Allein durch seine Gnade ist es möglich. Und jetzt kommt die Beharrlichkeit und die Ausdauer. Die gibt uns auch seine göttliche Gnade. Jetzt können wir diesen Glaubenslauf weiterlaufen und siegreich beenden. Das ist so eine, wie man es vielleicht beschreiben kann, so eine Hartnäckigkeit des Geistes, womit wir uns auch weigern aufzugeben, gleichgültig wie die Umstände sind, gleichgültig wie der Druck ist, von dem wir vielleicht umgeben sind. So wie Paulus es sagt, ich vergesse, was hinten liegt, strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt. Nichts würde ihn abschrecken, nichts würde ihn ablenken. Er war fest entschlossen, weiterzugehen und den Weg zu vollenden, den Gott ihm aufgezeigt hat. Und er hat vieles erleiden müssen um seines Namens willen, aber er hat es mit Freuden getragen. Und das ist Gnade. Und ich glaube, danach sucht Gott in unserem Leben diese Entschlossenheit, nicht abgelenkt zu werden, in ihm zu bleiben, die Hand an den Pflug legen und nicht zurückschauen, heißt es im Lukas-Evangelium. In ihm bleiben ist das große Geheimnis und ja, das heißt eigentlich in Licht und in der Wahrheit leben. Lebst du im Licht und in der Wahrheit, dann lebst du in Christus. Bist du gehorsam seinem Wort gegenüber? Liebst du ihn, deinen Nächsten, deine Geschwister? Lebst du abgegrenzt von der Welt und dennoch bist du Licht und Salz? Sündigst du nicht bewusst oder lebst du in der Sünde? Bewusst? Das heißt, falls wir sündigen, haben wir den Fürsprecher und er reinigt uns und vergibt uns, dass wir weitergehen können. Wandelst du so oder läufst du so, wie er gelaufen ist? Authentisch leben? Lässt du dich vom Heiligen Geist leiten, jeden Tag neu? Und verbringst du Zeit mit ihm? Das ist das Geheimnis. Und wenn du das befolgst, wenn du das beherzigst, dann bleibst du in ihm und seine Worte bleiben in dir und du wirst bitten, was du willst. Gott wird es dir schenken. Das ist diese innige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Die Gemeinschaft, in ihm zu bleiben, ist der Schlüssel, diesen Lauf siegreich zu laufen und weiterzugehen. Jetzt wirst du stark im Glauben und in der Beharrlichkeit, wenn du Gott die Ehre gibst. Es hat Abrahams schon gemacht. In Römer 4, Vers 20 heißt es, dass Abraham Gott die Ehre gab und er wurde stark im Glauben. Genauso, wenn wir Gott die Ehre geben, werden wir stark im Glauben. Ist ganz aufeinander bezogen. Das ist ja eine Schlussfolgerung, die Gott uns hier in seinem Wort gegeben hat. Immer wenn du Gott die Ehre gibst, stärkst du deinen Glauben. Und das wollen wir auch beherzigen. Also bei mir ist es einfach so, wenn ich, jeder hat das seinen geregelten Zeitablauf oder Plan im täglichen Leben. Also bei mir ist es so, wenn ich früh aufstehe, dann ist wirklich diese Proklamation meine Stärke und meine Kraft, die mir immer wieder neu das gibt, dass ich mich freuen kann und in Jesus weitergehen kann. Wenn es zum Beispiel kannst du es formulieren, wie du willst, aber du kannst Jesus erheben, du kannst ihn als König proklamieren. Das heißt dann, er ist doch der König der Zeitalter, der König des Himmels, der König der Herrlichkeit. Ja, der König der Könige. Er ist immer stark, er ist unsterblich gnadenvoll, er ist absolut mächtig, er ist unparteiisch gnädig. Und er ist gewaltig, er ist einzigartig, ohnegleichen, noch nie dagewesen. Er ist das Wunder aller Zeitalter, er ist der Kraftgeber der Schwachen, er ist da für die Versuchten und Geprüften, immer, alle Zeit. Er rettet, er schützt, er leitet, er heilt die Kranken, er vergibt Sünden und erlässt Schuld, er befreit Gefangene, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Kinder. Und das ist so wunderbar. Die Kinder sind so ein Geschenk. Auch ich liebe die Kinder. Und Jesus liebt sie immer noch viel mehr. Er dient den Unglücklichen, er belohnt die Sorgfältigen. Er ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit. Die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gerechtigkeit. Der Anführer, der Eroberer, das Haupt der Helden, der Leiter, der Gesetzgeber, der Siegesheld, der Überwinder. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißung gewiss, Sein Licht ist ohne Gleichen. Seine Gnade währt für immer. Seine Liebe ändert sich niemals. Seine Last ist leicht. Sein Joch ist sanft. Wir können ihn nicht beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar, unwiderstehlich und unvergleichlich. Auch singen wir das in einem Lied. Und er hat keinen Vorgänger und er hat niemanden, der nach ihm kommt. Keiner war vor ihm, keiner wird nach ihm kommen. Er ist der Erste in Schöpfung und Erlösung. Er ist das Maß aller Dinge. David sagte, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Und keine Mauer kann ihn abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist der Löwe und das Lamm, der Herrscher der Herrscher, König der Könige, Sieger der Sieger, Herr der Herren. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja. Und wenn du das immer wieder neu ausdrückst und ihm einfach ja, zu seinen Füßen liegst und ja, einfach so in dieser Anbetungshaltung bist, dann wirst du immer wieder neu erfüllt werden mit seiner Kraft, wenn er der Mittelpunkt und das Zentrum ist. Und du wirst auffahren mit Flügeln wie Adler, wie es Jesaja beschreibt, und laufen und nicht müde werden und nicht ermatten. Jesus ist deine Stärke und deine Kraft. Und dabei setzen wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade, die uns in Jesus schenkt und die uns angeboten wird, anzunehmen, immer wieder neu. Die Grundlage in allen Heilszeiten, insbesondere dem Zeitalter der Gemeinde, ist die Gnade. Ich habe es gesagt. Und so können wir mutig sein und hinzutreten und Hilfe erwarten zu der Zeit, wenn wir sie brauchen. Gnade ist einmal unverdiente Gunst. Gnade ist die Kraft des Heiligen Geistes, das Böse mit Gutem zu überwinden. Oder wenn wir die Anfangsbuchstaben nehmen, das ist Gottes neues Leben aufgrund des Ereignisses am Kreuz. Das ist Gnade. Und sie ist riesengroß. Wir haben es gelesen im Predigttext. Werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Und so gibt es mehrere geistliche Kronen oder Siegeskränze. So auch mein Lieblingsthema als Sportler. Es gibt den Siegeskranz des Lebens, wenn man der Versuchung widersteht, im Glauben standhaft sein, nicht zurückschauen, sondern weitergehen. Dann gibt es den unvergänglichen Siegeskranz. Ich habe schon Siegeskränze gewonnen, die sind aber vergänglich. Ich strebe nach dem unvergänglichen Siegeskranz, den Gott mir geben wird, wie Paulus es gesagt hat. Ja, diese Belohnung, wenn er den Lauf vollendet hat. Und danach strecken wir uns aus. Sportler wissen, was es bedeutet, so einen Siegeskranz zu gewinnen. Und ich habe eine Folie mitgebracht, beziehungsweise ein Bild. Das ist für mich ein Held. Das war ein schottischer Leichtathlet, der Eric Liddell. Er gewann bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris Gold über 400 Meter. In seiner eigentlich stärkeren Disziplin, den 100 Metern, weigerte er sich aus Glaubensgründen am Vorlauf teilzunehmen, da dieser an einem Sonntag ausgetragen wurde und er wahrscheinlich einen Dienst hatte an diesem Tag. Nach seiner sportlichen Karriere lebte er als Missionar in China. Er starb an den Folgen eines Hirntumors in einem japanischen Gefangenenlager. Und er sagt unten diesen Satz: Es war eine wunderbare Erfahrung, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Aber seit ich ein junger Bursche bin, habe ich meine Augen auf einen anderen Preis gerichtet. Sehen Sie, jeder von uns ist in einem größeren Rennen als alle, die ich in Paris gelaufen bin. Und dieses Rennen endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Das ist eine starke Einstellung. Und ja, so gibt es auch Sportler, die mit Christus Jesus gehen, die alle ihre Hoffnung auf ihn setzen und ein großes Zeugnis auch sind. Es gibt verschiedene Fußballer, die in den höchsten Ligen spielen und Gott die Ehre geben. Und ja, in dieser richtigen Balance immer stehen, das auch immer weiterzugeben. Selber nicht hochmütig zu werden, sondern wie Johannes sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, ihm die Ehre weitergeben. Das ist ganz wichtig. Und Gott, wir haben es gesungen, Gott ehrt uns dann. Er sieht uns und kennt unseren Lauf. Dann gibt es für die Ältesten, die sich bewährt haben, den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit, von dem spricht Petrus. Das ist auch für uns eine Herausforderung, weil die Ältesten haben es auch nicht immer leicht. Ja, sie werden mit Dingen konfrontiert, da habt ihr überhaupt keine Vorstellung oft. Aber wir wollen unseren Lauf weiterlaufen. Wir wollen bewährt sein und letztendlich diesen Preis in Empfang nehmen von unserem wunderbaren Herrn. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, werden 7 Gemeinden aufgefordert, zu überwinden und nicht aufzugeben. Trotz allen Widrigkeiten. Diese Botschaft der 7 Gemeinden können wir im weiten Sinne auf alle Gemeinden des Gemeindezeitalters übertragen. Jesus betont hier immer wieder, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegespreis nehme. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod, das ist die ewige Trennung von Gott in dem Feuersee, sprich Hölle. Wer überwindet, dem werde ich geben einen weißen Stein und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens niemals auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich mit meinem Vater auf diesem Thron sitze. Alle, die ihr Leben Jesus übergeben haben, gehören zum Leib Christi, der Brautgemeinde, mit einer außerordentlich hohen Stellung vor ihm. Und so sind wir alle aufgerufen, zu überwinden und in dem Sieg Jesu zu leben, den er für uns am Kreuz und durch seine Auferstehung errungen hat, und nicht aufzugeben. Wie steht es mit dir und deinem Glaubenslauf? Der Verkläger der Brüder, der Ankläger, das ist der Widersacher, und die Bedeutung des Namens Satan wird alles daran setzen, um uns durch Täuschungen und Versuchungen dahin zu bringen, unseren Glaubenslauf aufzugeben. In 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 steht, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wirst du sein Opfer sein oder wirst du der Sieger sein in Jesus? Du hast die Wahl. Und Jesus hat uns eine geistliche Waffenrüstung mitgegeben. Er hat uns gegeben diesen Gürtel der Wahrheit, Er ist das alles in Person, diese Waffenrüstung, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es wurde uns seine Gerechtigkeit zugerechnet, im Austausch zu unserer sündhaften Natur. Dann hat er uns gegeben den Schild des Glaubens, wo wir diese feurigen Pfeile abwehren können. Und ja, dass diese Pfeile uns nicht treffen. Den Helm des Heils, mit dem wir unsere Gedankenwelt reinigen können, immer wieder neu durch das Blut Jesu. Dann hat er uns gegeben die Schuhe, die Stiefel bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und das Schwert des Geistes, das ist unsere Angriffswaffe, wie Jesus sie gebraucht hat, um ihm zu widerstehen. Es steht geschrieben, diese Worte, drei Worte, gib niemals auf, es steht geschrieben. Halleluja. Und so sind wir in dieser Gemeinschaft der Heiligen im Licht und es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen, auferbauen und uns tragen als lebendiger Organismus. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir die Gemeinschaft nicht versäumen, dass wir uns trotz allen Widrigkeiten versammeln, weil wir brauchen einander mehr denn je. Denn es kommen Zeiten, die sind wahrscheinlich, da ist es jetzt noch nicht zu vergleichen, dass wir gerüstet sind für das, was noch kommt. Und ich schaue immer unsere verfolgten Geschwister, was die durchmachen. Das ist für uns ja unvorstellbar. Wo wir uns schon abhalten lassen, ja, da sind diese Geschwister noch ja so feurig und involviert und sie wachsen trotz dieser Verfolgung in diesen Untergrund. Und es ist so großartig, dass Gott die Ehre bekommt. Und da sollen wir uns auch vorbereiten. Wir haben es heute gebetet unten, dass wir auch so eine Märtyrergesinnung bekommen, wie Paulus sie hatte, die Apostel, Petrus, alle Apostel hatten diese Märtyrergesinnung. Und jeder, der an Christus glaubt und ihm die Ehre gibt, ja, er wird irgendwann Verfolgung erleiden. Und dann kommt es darauf an, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen. Und hier können wir das einüben und wir können uns gemeinsam unterstützen und tragen. Weil die Gemeinde, das ist so ein lebendiger Organismus. Wir können das vielleicht vergleichen mit dem menschlichen Körper. Das Skelett, der Knochenbau ist das Wort Gottes. Das Nervensystem, das ist das Beziehungsgeflecht, die Koordination miteinander, die Kommunikation miteinander. Dann das Kreislaufsystem ist wie so die Evangelisation. Wenn wir auf uns bezogen sind, dann werden wir zu einseitig, wir müssen rausschauen, wir müssen immer wieder neue Impulse bekommen, das Kreislaufsystem am Laufen halten. Das Atmungssystem ist ja einfach vor Gott stehen und ihn anbeten, ganz wichtig. Wir atmen ein, wir atmen aus in dieser Anbetung, das ist unser Leben, unsere Lebenskraft, seine Worte sind Geist und Leben. Und das Immunsystem hält uns fit, dass wir die Krankheitserreger abwehren, die von außen kommen. Und die sind mannigfaltig, nicht nur dieses Coronavirus. Es gibt viele andere Krankheitserreger. Und dann sollen wir unser Immunsystem stärken. Und das ist die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott. Das stärkt unser Immunsystem. So wenn man es einfach mal so vergleicht mit dem menschlichen Körper. Die Gemeinde, der lebendige Organismus. Und wenn jetzt jemand meint, vielleicht, ich komme doch ganz gut zurecht, alleine, ich brauche so das nicht, die Gemeinschaft, dann ist er auf einem fatalen Irrweg. Es heißt nicht, lasst uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Du sollst als lebendiger Stein eingebaut sein in diesem geistlichen Tempel, in dem Herrn. Und nur da wirst du das, ja, einfach diese Bestimmung leben, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Weil wenn du so ein Stein bist, der nebendran liegt, dann bist du ja nicht irgendwo wertvoll und gebrauchsfähig für das Reich Gottes. Das hat Jesus sogar gesagt in dem Gleichnis von dem Weinstock in den Reben. Wenn die Rebe keine Frucht bringt, dann wird sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Wenn sie aber Frucht bringt, wird sie gereinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Also alles, was Gott nicht gefällt, abschneiden, wegwerfen, damit das, was unerschütterlich ist, bleibt. Diese Unerschütterlichkeit, die Standhaftigkeit in Christus, unserem Herrn. Und der Tag des Herrn steht vor der Tür. Das ist so sicher, wie die Sonne aufgeht. Der Tag des Herrn wird beginnen, dass er eingreift mit Gericht und Segen. Und er wird enden mit der Neuschaffung des Universums. Und dazwischen liegt das tausendjährige Friedensreich, das Christus aufrichten wird, wo die Propheten geschrieben haben und ja, wo die Menschen sich gesehnt haben. Danach im Hebräerbrief ist es auch so, dass sie alle, die den Glaubenslauf vollendet haben, nicht ohne uns vollendet werden, sondern auch mit uns dabei sein werden. Die haben diese Verheißung noch nicht gesehen, aber sie haben sich danach gesehnt. Und wir sind jetzt viel näher dran, sodass sie mit uns vereint sein werden. Und jetzt haben wir diese große Wolke von Zeugen, die uns anfeuert, in dieser letzten Runde zu laufen, wie dieser Erik Liddell gelaufen ist in Paris, und nicht aufzugeben, denn die Belohnung wartet auf uns. Das begeistert mich so, das ist so toll. Und so wollen wir doch einstimmen in das Siegeslied der Richterin Deborah, als die Kanaaniter besiegt waren. Eine Richterin, wohlgemerkt, eine Frau, zusammen mit dem Barak, weil der Barak allein hat es nicht geschafft. Er brauchte die Frau dazu. Und auch wir Männer brauchen unsere Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie haben so eine tolle Zeit jetzt da in Bad Bergzabern und kommen zurück gestärkt und neu ermutigt, mit neuer Liebe, mit neuer Kraft, mit neuer Freude. Und dieses Siegeslied der Deborah hat geheißen: Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Bist du so eine Sonne, das Licht der Welt in dieser Finsternis? Bist du, ja, dieser Überwinder, dieser Siegesheld, der den Glaubenslauf vollendet und nicht aufgibt? Das ist die Frage heute Morgen. Und wenn du sie mit Ja beantwortest, dann wird Jesus sagen: Glückselig bist du, wie in diesen Seligpreisungen. Danke, Jesus, dass du mit uns diesen Plan vollenden wirst, dass du uns gebrauchen wirst als eine Säule in deinem Tempel, dass du uns gebrauchen willst, dass wir mit dir überwinden dürfen, dass wir mit dir diesen Lauf vollenden dürfen. Danke, Jesus, für diese unvorstellbare Gnade, die uns immer wieder ganz neu zufließt. Sie ist jeden Morgen neu, jeden Morgen sind deine Erbarmungen neu, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dich haben, dass du der Herr bist und dass du mein Herr und Erlöser bist, dass wir dir zu Füßen liegen dürfen, dass wir sagen dürfen: Du bist unser Ein und Alles, du bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht und unsere Stärke. Danke, Jesus, für deine Zusagen. Und danke, dass wir das jetzt mitnehmen dürfen in unseren Alltag, dass wir mit dir in diesem Lauf laufen dürfen und nicht aufgeben dürfen. In Jesu Namen. Amen.